You're listening to Radio Golf Show. Guten Tag, meine Damen und Herren. Jedes Mal, wenn ein ehemaliger Gast in die Sendung zurückkehrt, bestätigt das, dass das, was wir hier tun, eigentlich ganz okay ist. Vor allem, wenn es ein Schwergewicht ist, obwohl Schwergewicht fühlt sich heute wie eine Untertreibung an, sagen wir einfach mal ein Superschwergewicht in super kurzen Hosen. Herzlich willkommen zurück bei Radio Golfschau, Martin Borgmeier.
Oh, Frank, vielen Dank. Nach so einem Intro komme ich nochmal wieder, einfach nur, um zu hören, wie das nächste aussieht.
Da kommen wir auch später drauf zu sprechen. Martin, lass uns dort anfangen, wo du mich vor gut 2 Wochen extrem glücklich gemacht hast. Nämlich mit deiner Berichterstattung von den US Open in Oakmont bei Sky Deutschland. Und anscheinend war ich nicht der Einzige. Wenn wir im Vorfeld zu unseren Tapings hier, die wir machen, ein bisschen rumhorchen, und das hört sich dann ungefähr so an, eine halbe Stunde vor dem Podcast, hey, sag mal, was soll ich den Martin eigentlich fragen? Dieses Mal lautete die einstimmige Antwort, wann kommentiert er endlich regelmäßig bei Sky? Und vor allem, ich hoffe, der Florian Bauer nimmt uns das nicht übel, vor allem alleine. Wie sieht das aus?
Ja, also ich muss sagen, ich hoffe sehr bald. Ja, ich sehe das auf jeden Fall als einen möglichen Karrierepfad von mir. Es hat super Spaß gemacht. Das Feedback war echt toll und das motiviert natürlich. Und ich glaube auch vor allem, dass ich mich in dem Bereich noch ganz gut weiterentwickeln kann. Wobei ich sagen muss, ich muss echt auch eine Lanze brechen für Florian Bauer und auch alle anderen Kommentatoren da. Es ist im Doppelkommentar schon nochmal was anderes als im Einzelkommentar. Weil wenn du Alleinunterhalter bist, dann musst du über 4 Stunden das Publikum, was ja sehr, sehr breit aufgestellt ist, möglichst neutral unterhalten, aber trotzdem Fun mitbringen, faktisch richtig sein, muss jeden Namen richtig aussprechen etc. Also es ist alles andere als leicht. Was halt sehr, sehr leicht ist, ist die ganze Nummer zu kritisieren. Und es ist super schwer natürlich, da jeden Geschmack zu treffen. Aber wenn ich ins amerikanische Fernsehen gucke oder auch ins englische Fernsehen, dann ist es eigentlich immer ein Zweier- oder sogar Dreier-Team, was dann eben verschiedene Schwerpunkte hat und ja, berichtet, was da gerade so abgeht mit Field Reporter. Und das haben wir natürlich alles als deutsche Kommentatoren nicht. Und ich sehe es eher in die Richtung, oder ich würde mir wünschen, dass es mehr von Doppel- oder sogar Dreifach-Kommentaren gibt, auch im Deutsch. Weil das hilft, das macht die ganze Sache deutlich unterhaltsamer und es gibt den Kommentatoren auch mehr Luft zum Atmen.
Ja, ich bin total bei dir und ich bin ja auch einer, der da oft und auch oft schnell Kritik übt. Nicht, weil ich denke, dass ich es besser kann, auf gar keinen Fall. Ich habe auch riesen Respekt davor, gerade wie ein 4 Stunden lang Einzelkommentar. Nicht? Und in den USA haben sie 2, 3 Leute sitzen, dann haben sie noch Dottie Pepper, die da die Fairways rumläuft und dann überall schalten die hin. Es ist ein richtiger Event. Und was Gregor Biernat und Florian Fritsch und Erik Misko und Adrian Grosse und wie sie alle heißen, was die da alleine veranstalten, ist schon eine tolle Sache. Aber in einem Team, denke ich, ist das noch viel interessanter, auch für die Zuschauer. Ich meine, ich bin einer, ich wohne jetzt in Deutschland, ich habe Sky Deutschland abonniert, bald ja anscheinend RTL Deutschland.
Just heute, ja.
Ja. Da weigere ich mich, auf den englischen Kommentar umzuschalten. Das mache ich nicht. Also, ja. Denn schon, nicht? Und Gregor ist auch ein Freund von der Show hier, der war auch schon oft hier. Also riesigen Respekt, aber ich hoffe, dass, wie du schon sagst, diese Teamarbeit. Und übrigens habe ich mir Gedanken gemacht, ich hätte den perfekten Partner für dich.
Wer ist es?
Boris Becker.
Boris Becker? Ja. Kann ich mich gar nicht so äußern. Wieso kann Boris Becker Golf kommentieren?
Boris spielt Golf.
Ja.
Kommentiert Tennis super. Ja. Wir brauchen ja nicht unbedingt zwei Supergolfer. Ja. Ich denke,
Eigentlich braucht man, eigentlich, Frank, braucht man einen, der so ein Stück weit durch die Show durchführt, ja, und ich sag mal, die einzelnen Shots kommentiert, wer da gerade schlägt, vielleicht auch noch ein paar Background-Infos zu Platz etc. bringt und dann je nach Situation einen Golfexperten da analysiert, was ist hier eigentlich gerade Phase. Ja, welchen Schuss will der gerade spielen? War das ein Fehlschlag oder nicht? War der Schlag gerade wirklich Weltklasse oder war der vielleicht Durchschnitt? Ja, sowas in der Richtung, eine Einordnung in der Ecke. Und das muss noch nicht mal jemand sein. Ich weiß jetzt, Boris Becker kann ich nicht einschätzen. Er kann cool sein. Das würde, glaube ich, der ganzen Nummer Golf auch noch
denkt
mal
auch
einen
mit
Push
B
geben.
an.
Ja, aber das kann zum Beispiel auch ein Jonas Friedrich beispielsweise ist ein sehr, sehr, sehr guter Kommentator, der egal welche Sportart der kommentiert, immer super ist. Und wenn der jetzt noch einen Golfexperten an der Seite hat, der richtig tief reingehen kann und weiß, war das gerade ein Fehlschlag oder nicht, und auch einschätzen kann, ob der Cut oder der Draw hier der bessere ist, dann glaube ich, hat man alles abgedeckt.
Genau, und wenn er alleine ist, dann ist es halt schwierig. Nicht, oder wenn irgendjemand alleine ist, nicht? Ich meine,
Es ist immer schwierig, also an irgendeiner Stelle hapert es dann immer, also egal welche Sportart das jetzt ist, du hast sogar beim Fußball ja immer in gewissen Situationen einen Experten dabei, den du zumindest als Sidekick benutzen kannst.
ja.
Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, ich verstehe das auch, der Golfmarkt und Golfzuschauer auf Sky sind natürlich an der Zahl etwas geringer als Fußball. Ja, der Stellenwert ist natürlich ein völlig anderer. Und deswegen hapert es da möglicherweise auch ein Stück weit am Budget. Aber wir kriegen es ja hin.
Ja,
Also es hat
auf
ja jetzt
jeden
schon
Fall.
mal funktioniert. Ne? Dann mich freut es auch nur, wenn in solchen Shows wie in der Radio Golf Show dann darüber gesprochen wird und das für gut befunden wird, dann ist das ja auch eine Motivation für einen Sender wie Sky zu sagen, yo, das machen wir, da machen wir mehr von. Cool, das kommt gut an beim Publikum.
Die haben es ja angefangen jetzt, wenn dieser Kommentatorenwechsel stattfindet, dass da, was weiß ich, 10, 15, 20 Minuten zusammen kommentiert wird. Ich habe es gesehen, Florian Fritsch und ich weiß nicht, mit wem er zusammen war, bei den Masters oder bei, ich weiß nicht, mit Erik Mesko, glaube ich. Wie bereitest du dich denn auf so eine Übertragung vor?
Ja, von Anfang an, wenn du noch nicht weißt, wie es steht, natürlich, wer im Feld ist, wer ist Titelverteidiger, ja, welchen Golfplatz spielen wir überhaupt? Habe ich den Golfplatz schon mal gespielt oder nicht? Wenn nein, so wie jetzt bei Oakmont, dann habe ich den auf dem Simulator gespielt, stelle dann fest, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Weil es kommt nun mal nicht nur auf das Platzlayout an, weil das ist relativ simpel gehalten. Wir haben es ja alle gesehen. Ja, wenn du von oben da drauf guckst, dann sieht der erstmal in Anführungsstrichen langweilig aus. Und dann kommst du ins Rough und dann bist du auf den echten Grüns und dann sieht die Welt ganz anders aus. Gucken wir natürlich an, wie der Golfplatz aussieht, wie das Layout ist, wo sind die Scoring Holes, wo wird es richtig schwierig. Ja? Und welche Storylines gibt es davor? Was ist passiert? Was ist gerade in der Woche davor passiert? Was trendet? Denn ich bin natürlich ganz viel auf Social Media unterwegs, alleine dadurch, dass mein Hauptjob im Content Creation ist. Und das alleine spült oft schon die Top-Stories eben nach oben. Und ich finde es schön, wenn sowas mit aufgegriffen wird, weil es ist nun mal die Realität. Und wir sehen das auch ja unabhängig von Golf und Sport im Fernsehen immer mehr, dass die Social Media Beiträge, die gerade aktuell sind und gerade viral gehen, auch irgendwie Thema sind.
Fandest du Oakmont borderline unplayable, wie das da diese da ablief?
Naja, nach dem oder mit dem Regen an manchen Stellen ja. Ich meine, man kann jetzt immer weiter über die Situation von Sam Burns mit dem Casual Water diskutieren. War es Casual Water oder nicht? Haut er den jetzt nach links, weil es nass war oder nicht? Das war auf jeden Fall Borderline, muss ich sagen. Die Entscheidung hätte man auch in die andere Richtung vertreten können. Ich muss sagen, was Rough angeht und Grüns angeht, ich fand es einer US Open oder passend zu einer US Open. So darf das gerne sein. Und ich freue mich, wenn man auch mal sieht, dass die Jungs strugglen, dass die ums Par kämpfen versus überall das Birdie verfehlen. Und das zeigt dann halt auch an Stellen wie Scottie Scheffler verfehlt jeden Putter, spielt ein unglaubliches Golf in nahezu allen Runden. Wie viel der liegen lassen hat und wo der am Ende noch dann, ich weiß, wie viel ist er nachher geworden? Achter oder so. Da müsste ich jetzt nachgucken, genau, aber er war noch oben mit dabei und man hat im Grunde im TV von ihm nur Fehltreffer gesehen. Und das zeigt halt die Qualität. Und Borderline Unplayable, ich finde, eine US Open muss irgendwie Borderline Unplayable sein. Also ich mag das. Und da vor allem den Mix zu haben zwischen den Turnieren. Ich meine, du gehst zum Century Tournament of the Champions auf Hawaii Anfang des Jahres und die Leute schießen halt 35 unter. Finde ich auch mal cool. Ja, dann siehst du halt, wie es sein kann, wenn es in Anführungsstrichen einfach ist, was es auf gar keinen Fall ist. Ich habe den Platz selber auch schon gespielt. Es ist nicht einfach, kann ich euch
Ja, auf
versprechen.
jeden Fall.
Das ist gar nicht einfach, aber das zeigt dann halt, wie gut die Jungs sind und wie krass das Scoring sein kann, wenn es das ermöglicht. Aber auch auf der anderen Seite, wie sowas umschwingen kann. Und das ist Golf und das ist ja auch der Charme an Golf und ich finde es
Ja,
schön.
ich stimme ich dir voll zu, denn diese Woche, US Open, das fing, für mich fing es eigentlich an mit, es gab früher immer die Geschichte, noch nie war jemand 10 unter Par irgendwann während einer US Open. Das war dann ich glaube, der erste war Gil Morgan, Pebble Beach, keine Ahnung, wann das war, als Tom Kite gewonnen hat. Aber diese Woche, wo die dann wirklich auch strugglen und dann, ich kann mich an Beth Page erinnern und können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wenn wir gleich über den Ryder Cup sprechen. Ich weiß noch, wie Beth Page die US Open ausgerichtet hatte und die Leute sind gar nicht zum Fairway gekommen. Da waren es, was weiß ich, 230, 240 Yard Carry in Fairway und davor war Gras bis zur Hüfte. Und Corey Pavin, der damals ja auch schon einen Major gewonnen hatte, hat sich da riesig beschwert, weil er war so eine Kurzwurst, die da gar nicht hingekommen ist.
Ist
Ja,
nicht drüber gekommen, ja, es hat das
nicht
verschluckt wie
hingekommen.
Wasser, ja.
Unmöglich. Der konnte 4, 5 Löcher überhaupt nicht spielen. Da gibt es ja diesen kleinen Pfad, wo man lang geht da, nicht? Der wird 1 Meter breit, nicht? Den hätte er runterputten können. Aber ich bin da auch, ich finde das auch super. Und Oakmont ist natürlich nicht mehr Oakmont, weil es keine Eichen mehr gibt. Die haben ja
Ja, das ist eigentlich
20.000.
witzig, ne?
Ja.
Oakmont, ja, genau. Die Eichen und da sind aber keine Bäume. Das ist schon witzig eigentlich, ja.
Man munkelt ja, dass als DJ da 2016 gewonnen hat, dass es kurz Cokemont umbenannt wurde.
Das sind so Momente, Frank, in
Sorry,
denen
DJ.
möchte ich mich nicht weiter äußern.
Ich
Aber witzig ist allemal.
denke, DJ ist okay damit. Wenn jemand damit okay ist, dann DJ. Aber jetzt haben wir, Rory hat Augusta gewonnen, sein Career Grand Slam. Scottie PGA und jetzt JJ Spawn. Vielleicht nicht unbedingt ein Household Name, den jeder kennt. Wie fandest du die Story, dass er und wie er gewonnen hat?
Ich finde, JJ Spawn ist natürlich das erste Mal für mich in Erscheinung getreten beim Players. Ja, er verliert das Playoff am Montag gegen Rory McIlroy, weil er entweder einen falschen Schläger nimmt, irgendein komischer Flyer entsteht oder ja, der Wind halt einfach anders stand, er nicht die richtige Höhe gewählt hat. Und das war aber so, okay, der ist da, der ist da. Es gibt einen JJ Spawn. Und dann ist er irgendwie so ein bisschen für mich wieder in der Versenkung verschwunden. Und ich gucke in solchen Momenten, ich habe das jetzt schon mehrfach ja gesagt, Social Media ist natürlich mein Bread and Butter. Aber ich gucke dann natürlich auch da rein und gucke so, wie viel Follower hat der? Was postet er so? Und wie konvertieren so seine Posts? Wie viel Reichweite erzeugen die einfach organisch? Ja, das ist für mich immer ein Indikator für Relevanz. Das heißt, wie relevant ist dieser Mensch gerade? Und JJ Spawn hatte trotz dieses Playoffs, ich habe während der US Open reingeguckt, 19.200 Follower. Und jetzt gucke ich mal gerade jetzt live rein, wo der steht. Ich habe an dem Abend geguckt, als er gewonnen hat. Er war relativ schnell bei 44.000. Jetzt JJ Spawn 74.000. So, das heißt, der hat sich fast vervierfacht. Sowas in dem Dreh.
Organic Growth
Richtig, einfach
ist
weil die Relevanz ist da und die Leute möchten ihm jetzt folgen, weil sie auf dem Laufenden bleiben möchten. Und deswegen diese Story an sich erstmal quasi fast schon der Phönix aus der Asche, weil er ist jetzt gerade ja auch nicht frisch auf der Tour. Das finde ich schon cool, weil jetzt einfach noch ein zusätzlicher Player da ist, ähnlich so wie Wyndham Clark vor, wann war es, 3 Jahren oder sowas in dem Dreh, der jetzt möglicherweise, wenn er weiter gut performt, da oben mitspielt und zu einem zusätzlichen Big Player werden kann. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Geschichte so weitergehen wird, versus dass es ein One-Hit-Wonder ist. Also das gibt es ja auch immer mal wieder. Ja, Mike Weir zum Beispiel, ja, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ist danach in Majors nicht mehr wirklich in Erscheinung getreten. Und ja, JJ Spawn ist ein cooler Typ. Ich glaube, dass er an sich Golf sehr gut tut, so wie er auch in den Interviews ist, wie locker der ist, wie er an die ganzen persönlichen Themen auch rangeht mit Familie etc. Das war super cool. Ne? Ihr habt ja wahrscheinlich haben viele Zuhörer das Interview auch gesehen, wie er gesagt hat: Hey, ich war in der Nacht davor um 3 Uhr bei der Apotheke bei CVS und musste halt Medikamente holen, weil meine Tochter die ganze Nacht durchgekotzt hat. Ja, und das zeigt halt auch dieses Menschliche, der ist halt genauso ein Familienvater wie ganz viele andere da draußen auch. Und diese, ich sag mal, imperfekte Vorbereitung hat dann nachher doch zum Sieg geführt. Und das, obwohl es ja katastrophal für ihn aussah, bis zur Regenpause. Und diese Regenpause hat ihm dann eben den Kick gegeben, ja, sich jetzt einen Major-Titel zu holen.
Ja, ich
Und
glaube, 40 on the
das,
front.
ja, richtig. 40 on the front, was hat er auf dem Back gespielt?
32?
32, ja, 2 drüber in Summe, ja, genau. Das ist natürlich jetzt, wie, du fragst mich, wie er gewonnen hat.
Ja.
Für mich ist weniger dieser letzte Putt, den er dann da halt noch macht, der da einen Zwei-Putt machen könnte, hätte er auch gewonnen, ist gar nicht so sehr die Story. Für mich ist eher die richtige Geschichte, der hat da die Nacht davor nicht gepennt, dann spielt er eine katastrophale, noch nicht mal Front, nein, der ersten 5 Loch bis zur Pause und macht dann diesen Turnaround.
Ja.
Das ist für mich die eigentliche
Genau.
Geschichte. Und das alles ohne die Major-Erfahrung zu haben. Das finde ich richtig cool.
Ja, und das hast du halt auch super gemacht, fand ich, wie das dann vermittelt worden ist in der Berichterstattung. Also nochmal Chapeau. Und jetzt JJ auf einmal mitten im US Ryder Cup Team auf Platz 3. Keegan hat, glaube ich, gesagt, der ist the heart and soul of the team, sowas in die Richtung. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Das ist ja jetzt, ich meine, okay, die Open kommt auch noch, aber jetzt die Brücke von JJ Spawn, Ryder Cup, Best Page schon mal gespielt?
Nee, auch nur auf dem Simulator.
Ja.
Selber noch nicht gespielt, aber ich kenne den Platz natürlich gefühlt in- und auswendig,
Ja,
ja.
ja, 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 ja.
Und ich freue mich drauf. Das ist so ein Monster. Das ist
Ist
so ein unglaubliches Monster. Und ja, JJ Spawn ist für mich jetzt, muss spielen, gar keine Frage. Ist ein fester Bestandteil der Geschichte und ist für ihn natürlich auch die Chance, sich da zu beweisen. Und da haben wir ja genug Stories gesehen. Und das ist irgendwie, der Ryder Cup ist ja auch so eine Welt für sich. Ja, da wird ja jetzt auch nicht drüber gesprochen, wo jemand in der Weltrangliste ist oder wie seine Form aktuell ist, sondern wenn es um den Ryder Cup geht, dann geht es um die Statistiken der vorherigen Ryder Cups. Ja,
Ja.
ist jemand stark im Ryder Cup, also im Matchplay, und spielt er für sein Land oder für seinen Kontinent gut oder nicht? Und da bin ich gespannt, wie JJ sich da entwickelt, ob er das vorher mit rübernehmen kann.
Ja, ich denke, das ist auch einer, der bei den New York Crowds richtig gut ankommt, mit seinem, wie er so ist und so weiter. Aber eine große Story für den Ryder Cup ist natürlich auch die Möglichkeit oder dass Keegan ein Playing Captain ist. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denn ich glaube, der einzige oder nicht der einzige, oder der letzte Playing Captain war Arnold Palmer, glaube ich, 63 oder irgendwie sowas. Und wenn man dann sich das anguckt, alle 2 Jahre, dann denkt man, boah, wenn es noch mal einen Playing Captain gibt, dann ist das Jack oder Tiger oder nicht. Und jetzt kommt Keegan fucking Bradley und hat die Möglichkeit, ich meine, er ist Nummer 7 in der Welt oder irgendwie sowas, ja. Glaubst du, natürlich denkt er darüber nach, aber glaubst du, er wird selber spielen?
Ich glaube nicht, dass es macht. Das würde mich schwer wundern. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, es wäre die falsche Entscheidung, das zu tun. Weil als was möchte er jetzt, also für ihn ist es ja auch ein Thema, das Thema ist Legacy. Ja, mit welchem Thema möchte er in die Geschichtsbücher eingehen? Und ich glaube, sich nur auf das Thema Captaincy da zu fokussieren, ist deutlich besser, als jetzt zu sagen, ich mache so halbe halbe irgendwie. Da das Team zusammenzuhalten, ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger und das sieht er, glaube ich, auch so. Mich
Ja.
würde es, sagen wir mal so, mich würde es schwer wundern. Ich
Nee.
fände es wäre eine super interessante Story. Es wäre richtig cool für die Übertragung. Mich würde es aber trotzdem wundern, wenn er es tut.
Ja. Du hast gerade gesagt, das Team zusammenhalten. Ich denke, das ist auch der richtig wichtigste Job von dem Captain, denn diese Pairings zu machen, die machen sich ja fast von selbst. Nicht, wenn man da groß irgendwie was versucht, ich weiß noch, wie ich weiß nicht, wer der Captain war, wo Tiger und Mickelson zusammengespielt haben, das ist total in die Hose gegangen. Aber wenn wir uns jetzt die Teams angucken, ich meine, US und Endlich sind wir, wo beide Mannschaften, sechs qualifizieren sich und sechs werden gepickt. Das war ja auch nicht immer so. Bei den Amis Scottie, Xander, JJ Spawn, Russell Henley, Bryson und JT. Da fehlen natürlich viele, viele Namen, die nowhere near dran sind, sich zu qualifizieren. Fängt an mit Colin Morikawa, Cantlay, Burns, Jordan Spieth und so weiter.
Patrick Reed, auch
Patrick
einer.
Reed, genau, ja, der macht jetzt auch ein bisschen Neues. Nenn mir mal bitte zwei Spieler, zwei Amis, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest, die nicht qualifiziert sind.
Ich würde Patrick Reed, den ich gerade angesprochen habe, auf jeden Fall nehmen, alleine wie er im Ryder Cup performt hat bislang.
Ja.
Und das ist jetzt echt schwierig. Boah,
Wurden Spieth?
wen würdest du denn nehmen? Da stellst du mir eine Frage, ja?
Boah, also
Das
ich würde Morikawa mitnehmen auf jeden Fall und ich würde entweder Cameron Young oder Sam Burns nehmen. Denke,
Ja.
das sind so nicht so Alpha-Tiere, nicht? Die wie ein Jordan Spieth oder ich meine, wenn JT sich qualifiziert, ich denke dann, das ist wie, man kann nicht nur einen von den Heugarts nehmen, so ungefähr. Dann müssen sie Spieth mitnehmen. Aber ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wer da mit Keegan und zusammen ist. Der kommt ja auch da irgendwie aus dem Nordosten, Keegan. Weiß nicht, wie er mit den Texas und den Florida Boys ist. Du kennst die Spieler viel besser als ich.
Also ich denke gerade fast noch in eine andere Richtung. Wie sieht's denn mit Harris English aus?
Ja, natürlich, das wäre auch wieder so einer. Ja, das ist auch einer. Der ist ja auch immer da.
Genau.
Immer.
Eben. Und hat, ich weiß jetzt seine Stats nicht auswendig, müsste ich nachgucken, aber hat Ryder Cup Erfahrung und ist für mich irgendwie so ein safe Bet. Ja, er hat zumindest den Ryder Cup schon mal gewonnen.
Ja.
Und ich würde in so einer Situation dann auch immer überlegen, wie kann ich denn überhaupt die Vierer paaren? Weil das ist vor allem mit jemandem wie einem Bryson DeChambeau halt immer ein Thema. Wenn du dem mit dem Falschen paarst, dann kann das zu einer Katastrophe werden. Oder andersrum, wenn du da den richtigen Partner für ihn findest, dann ist das quasi der sichere Punkt. Ja, deswegen, das ist für mich so, diese Paarungsnummer ist für mich für einen Keegan Bradley natürlich super wichtig, aber gleichzeitig dem Team auch mitzugeben, für was sie hier überhaupt kämpfen, ja. Und dass sie eben nicht nur für ihr Land kämpfen, sondern auch zu ihrem Kapitän aufschauen und nochmal extra Gas geben
Genau.
und unbedingt
Glaubst
gewinnen
du,
wollen.
bei einem Foursome, also bei einem Alternate Shot, und das ist vielleicht jetzt hier ganz out of order, aber ist es wichtig, dass die beiden, wenn die Alternate Shot spielen, dass sie den gleichen Ball spielen, also die gleiche Marke Ball?
Ja, ist ein Faktor.
Hm.
Vor allem, wenn es ein Ball ist, ich habe mich mit John Rahm darüber unterhalten. Ist echt ein interessantes Thema. Der spielt Callaway-Bälle und boah, mit wem hat denn der da damals noch gespielt? Mit Xander, oder? Nee, Quatsch, nicht mit Xander. Mit wem hat denn John Rahm? Er hat mit einem Titleist-Spieler gespielt.
Ja.
Ich gucke mal kurz
Ich
nach.
gespielt, ne?
Foursomes.
Rahm hat gespielt mit.
Hat mit Tyrrell Hatton gespielt, oder?
Okay. In
Ich
Rom
glaube,
hat jetzt, ja.
er hat mit Tyrrell Hatton gespielt. Er hat mit Tyrrell Hatton gespielt und er spielt einen Titleist-Ball. Und die beiden haben dann auch überlegt, wie machen wir das denn überhaupt? Weil
Ja.
du darfst nicht wechseln. Ja, du
Genau.
musst beim gleichen Ball bleiben. Und dann hat John gesagt, der Switch wäre für Tyrrell schwieriger gewesen als für mich, weil ich habe im College selber Titleist-Bälle gespielt. Und dann sind wir zum Titleist-Ball gegangen. Weil jede Brand, jede Dimple-Pattern hat natürlich eine etwas unterschiedliche Flugeigenschaft. Die Callaway-Bälle gehen zum Beispiel tendenziell etwas höher. Und ja, dann muss man jetzt schauen, wie kann ich da vielleicht meine Yardages und vor allem auch meine Flughöhe ein Stück weit ändern, weil die Schläger sind natürlich auf das aktuelle Material eingestellt. Das heißt, nur als ganz einfaches Beispiel, wenn der Ballflug jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch wäre, dann würde man ein bisschen deloften und das passt dann aber zu dem anderen Ball nicht mehr ganz und dadurch verändern sich die Yardages etc. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall ein Faktor, den man über so eine Geschichte wie bei John Rahm eben ein bisschen abpuffern könnte, weil er kennt den Ball. Aber wenn es in die andere Richtung geht und ich sag jetzt mal, jemand würde einen Maxfly oder einen Topfly, das passiert nicht, ne, spielen, dann wäre das auf jeden Fall Thema, hey, wie gehen wir mit der Nummer um?
Ja.
Ja, deswegen einfachste Lösung, zwei Leute, die den gleichen Ball spielen, sich auch noch miteinander gut verstehen und das Spiel zusammenpasst, das ist natürlich der Königsweg.
Ja. Bei uns, bei den Europäern, sieht es ja auch wieder richtig gut aus, muss ich sagen. Ich meine, jedes Mal, und auf einmal sieht dieses Team, wenn man sich die sechs anguckt, die zurzeit für uns qualifiziert sind, Rory, Fleetwood, Tyrrell Hatton, Bobby McIntyre, was das für eine Story ist, Shane Lowry und Sepp Straka. Ich meine, wir haben natürlich dann nicht die Tiefe wie die Amis, nicht? Aber wenn man dazu einen Højgaard und einen Åberg und einen Rose und einen Hovland, dann ist man ja schon bei 10, ne? Das hat man, und John Rahm auch noch dazu, nicht? Da werden nicht so viele Überraschungen sein, denke ich, wie beim letzten Mal, wo mit Adrian Meronk und wo, wer ist eigentlich Ludwig Åberg? Kannte ja keiner, nicht?
Richtig.
Wie schätzt du unser Team ein dieses Jahr? Eine Chance haben wir ja immer, aber.
Also darüber brauchen wir nicht sprechen. Ryder Cup, der Ryder Cup steht für sich und das ist immer neu und jeder kann gewinnen zu jeder Zeit und es ist gar nicht diese, ich sag mal, Spielerqualität im Stroke Play ist nicht unbedingt eine Indikation, dass die Nummer jetzt schon durch ist, sondern ich glaube, ich meine, traditionell gesehen liegt dieser Teamgedanke und das für unseren Kontinent Fighten ja schon tief in einem europäischen Team verwurzelt. Und ich glaube, dass diese Dynamik, die sich da ergeben kann, die ganze individuelle Klasse völlig überrumpeln kann. Und sobald wir heiß laufen, und ich meine, ich habe auch so Leute übrigens wie einen Sergio Garcia da noch nicht abgeschrieben, ne?
Oh.
Also, ich meine, mit seiner Erfahrung und jetzt mal die komplette, das haben wir sowieso auf beiden Seiten, diese komplette Live und PGA Tour Diskussion außen vor. Ich hätte da Bock drauf. Und ehrlich gesagt, so ein Stefan Jäger, ne?
Ja.
Also, ich könnte mir das jetzt auch vorstellen. Ja, also du sagst, da ist keine Tiefe, aber wenn man da mal so reinguckt, das sind alles jetzt keine großen Namen, wie auf der amerikanischen Seite. Aber du, Stefan Jäger gewinnt auf der PGA Tour, ist vor allem übrigens vor allem in der ersten Runde oft vorne dabei.
Ist er?
Und dabei geht's dann, das ist halt was anderes als Strokeplay. Dabei geht es jetzt nicht darum, über 4 Runden möglichst tief zu schießen, sondern du musst halt gezielt in diesem
Genau.
einen Match jetzt halt hier abliefern, ne? Und das kann in alle Richtungen gehen.
Ja, ich denke, ich mit der Tiefe, ich meinte verglichen mit den Amis vielleicht, aber selbst ein Matti Schmidt, er also jetzt, wie oft hat der jetzt schon wieder hier an der Tür geklopft, seitdem er mit Craig Miller wieder zusammen ist? Und da ist der erste PGA-Sieg auch nur eine Frage der Zeit, nicht ob, meiner Meinung nach. Das sind, und die Belgier, wie heißt der, Thomas Detry und wie sie alle heißen, das sind ja alles super gute junge Spieler. Und das macht auch den JJ Spawn so attraktiv, weil er halt nicht so ein junger Hotshot ist, ein Wunderkind und so weiter, nicht? Das ist was ganz was anderes. Auf jeden Fall wird es wieder eine tolle Zeit, denke ich mal. 3 Tage, wo ich um den Fernseher im Wohnzimmer kämpfen muss.
Ich hoffe, du gewinnst den Kampf.
Das ist so Konzession habe ich teuer. Da kann ich gleich dahin fliegen. Dass ich da alles.
Bietet Sky nicht diese Partnercards?
Ich,
Dann kannst du nebenan dir auch noch einen Receiver
ja,
aufbauen.
ich hab's auf dem PC und dann habe ich es auf dem Fernseher und auf dem Handy habe ich es auch noch. Aber man muss ja auch ein bisschen gemütlich sein. Aber wenn ich auf der Couch sitze, dann schlafe ich sowieso ein. Aber Ryder Cup, Bethpage, New York, ganz 20 Jahre mein Heimatplatz. Vielleicht finden Sie ein paar alte Bälle von mir.
Moment mal, du hast 20 Jahre lang Bethpage gespielt.
Habe ich.
Ja, dann kennst du ja jede Ecke.
Ja, kenne ich. Da
Und
liegt die Stelle rum.
ist der Platz denn auch so hardcore rund ums Jahr?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe da gespielt von 85 bis 2008.
Ja.
Ja, ist er. Ist
Also
er.
das Raff bleibt auch so
Ja, nicht
fettknackig.
ganz so, aber allein die Länge damals, ja, von diesen Löchern. Und es ist eigentlich, ich will nicht sagen, okay, aber wenn du dann 15, 16 17, 18, wenn du über die Straße zurückgehst, 15 nicht. Es gibt eine Story, dass Ben Hogan nach seinem T-Shirt auf der 15 gesagt hat, hier spiele ich nicht weiter, ist unmöglich. Das ist dieses Loch, was so links den Berg hochgeht. Ja, knallhart. Ich meine, dieses Schild, was da steht, Only for the highly skilled golfer, das steht da nicht nur zum Spaß. Ja,
Ja,
dann
das steht da nicht nur zum Spaß,
nein.
aber Frank, gleichzeitig, was für ein unglaublich geiles Marketing-Tool,
Ja,
oder?
natürlich, natürlich.
Ist das geil?
Und keiner kann dir erklären, wer das Schild erfunden hat. Selbst die Leute, die da, der Starter, der da 30 Jahre Starter ist, der kann dir das nicht erklären, wo das Schild herkommt. Aber es war auch damals für die Amis, es war ja, ist ja immer noch ein öffentlicher Platz. Und es war der einzige Platz, den ich kannte, wo du keine Karte nehmen durftest. Du musstest da.
Ah.
Was für die
Wow.
Amis ja, boah, das geht gar nicht.
Nee,
Ja.
das gibt's eigentlich nicht.
Gibt's gar nicht. Und du kannst dir einen Caddy vorher, konntest dir damals einen Caddy mieten, aber du musstest gehen, ja. Und nein, es war unheimlich schwierig. Also nicht, das bringt dann wieder Diskussion. Muss ein guter Golfplatz schwierig sein, ja. Und wenn ich mir meine Lieblingsplätze angucke, nicht Bethpage Black, Kiowa, Ocean Course, das sind halt richtig schwierige Golfplätze, nicht? Dass man dann 1000 schießt, ist ja egal.
Ja, das ist die Frage, mit welchem Gefühl guckt man auf den Platz, bevor
Ja,
man spielt, und
ja.
mit welchem Gefühl guckt man zurück?
Genau.
Oder wie fühlt man sich auf dem 18. Grün? Aber du, wenn die Aussicht stimmt und wenn man sich bewusst darüber ist, was eigentlich gerade hier passiert ist und welchen
Ja.
Platz man gespielt hat, dann ist
Ja.
es ja völlig unabhängig davon.
Genau.
Aber ich muss sagen, ich habe auch schon Plätze gespielt, die oder so totale, in Anführungsstrichen, random Plätze, die ich total schön finde und die verhältnismäßig einfach sind.
Ja.
So, und das sind auch No-Name-Plätze. So, weiß nicht, zum Beispiel in Marokko, in Essaouira, da habe ich einen Platz gespielt, weiß gar nicht mal, wie der heißt, da muss ich mal nachgucken. Den habe ich so unglaublich toll in Erinnerung,
Ja.
wo ich sage, das war zu lange Zeit einer meiner Lieblingsplätze und der ist eigentlich nie irgendwo in Erscheinung getreten. Deswegen, ich finde dieses Thema Difficulty, ja, oder Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall ein Thema, aber da draußen, da muss man echt mal die Augen aufhalten, finde ich so viele schöne Golfplätze, die gar nirgendwo auf dem Papier stehen.
Ja.
Golf ist einfach geil, ey. Golf hat so viele Facetten und da ist der Schwierigkeitsgrad halt nur einer.
Wie oft hast du denn die Möglichkeit, jetzt Golf zu spielen? Eine Runde?
Oh, Frank, aktuell spiele ich richtig viel.
Ja.
Ja, ich spiele aktuell richtig viel. Ich habe auch ein Stück weit den Spaß wieder daran gefunden,
Aha.
weil ich habe natürlich eine Weile, in der ich ganz viel Content Creation gemacht habe, irgendwann die Nase voll gehabt, ja. Weil wenn du jeden Tag auf dem Golfplatz stehst und es nur dein Job ist, dann ist das jetzt ein Meckern auf einem unglaublich hohen Niveau, aber ich habe fast ein bisschen den Spaß am Golf verloren. Ja, weil ich musste es halt machen. Und ich habe jetzt aber seit einer Weile diese ganze Content-Nummer mit diesem unbedingt jede Woche ein YouTube-Video posten ein Stück weit entspannter gestaltet und gesagt, hey, wenn dann jetzt diese Woche keins kommt, weißt du was, dann kommt es halt in 10 Tagen oder in 14 Tagen, ja, dann ist da halt eine kleine Lücke dazwischen, das ist völlig in Ordnung, das macht gar keinen Stress. Und ich glaube, dass dadurch die Qualität und vor allem bei mir auch der empfundene Spaß einfach völlig anders ist und das sieht man dann am Ende auch in den Videos. Ich spiele schon überwiegend immer noch nur vor Kamera, aber ich hatte jetzt so ein paar Runden jetzt in der Vorbereitung der BMW Open beispielsweise, war ich gestern draußen und habe eigentlich einen Ried nochmal gespielt unter Turnierbedingungen, quasi ohne Kamera, habe ich hier und da mal einen Schuss gefilmt, aber das ist nicht der Rede wert. Und das macht dann wieder richtig Laune. Und dann denke ich auch wieder mehr daran, mein Golfspiel zu verbessern, versus halt vor der Kamera zu performen. Und das sind für mich zwei völlig verschiedene Disziplinen. Und das hört sich doof an, weil den meisten Leuten da draußen macht natürlich Golf Spaß und wir spielen das alle zum Spaß und wir schauen das auch zum Spaß. Aber wenn du wahrscheinlich den überwiegenden Teil der Golflehrer fragst, die haben auch irgendwann keinen Bock mehr, das Grün zu sehen. Ja, das ist dann halt, weil es halt Job ist. Und
Genau.
wenn man sich dann in die Lage des, ich sag jetzt einfach mal, Zahnarztes da draußen versetzt, der kann auch irgendwann keine Zähne mehr sehen so am Ende des Tages. Ja, der würde jetzt auch nicht noch hobbymäßig irgendwie abends rausgehen und noch an dem am Schweinekopf irgendwie einen Zahn präparieren. Ja, das geht dann in eine ähnliche Richtung. Und aber Frank, jetzt gerade macht es wieder richtig Laune, weil ich so ein paar Formate für mich gefunden habe, die richtig Laune machen. Ich mache gerade ganz viel TikTok.
Ja.
Ich habe ein ganz gutes Format gefunden, was A sehr, sehr gut konvertiert, viele Views bekommt, aber es ist auch aktuell, ist auch kein Geheimnis. TikTok bezahlt unglaublich gut. Also quasi, du musst ein Video machen, was länger ist als eine Minute. Und dann gibt es da eine Metrik, die nennt sich RPM, also der Revenue per Mill, also pro 1000 Aufrufe. Und da greifen die richtig tief in die Tasche gerade, weil die wollen natürlich, es gibt sehr, sehr viele Plattformen, die vertikalen Content ausspielen, also Kurzform-Content. Alle unterscheiden sich so ein ganz kleines bisschen. Manche Videos sind länger, manche ein bisschen kürzer. Aber die geben gerade weiter Gas, halt die Creator möglichst auf ihre Plattform zu bekommen. Und wenn das dann auch noch stimmt,
Ja.
dann sage ich halt, ja geil, cool, let's go.
Ja, ich bin ja, ich meine, mir wird immer vorgeworfen, und das bin ich mal selber daran schuld, dass ich irgendwie was mit, gegen Influencer, Influencer ist ein scheiß Wort, aber
Ja, ich hasse das Wort auch, ich
ja,
mag das
ich
gar
habe da
nicht.
mit dem Speedgolfer, mit Rob Hogan drüber gesprochen. Habe ich gesagt, Rob, are you an Influencer? Er sagte, I want to tattoo the word on my forehead.
Ja, ich bezeichne mich auch eher als Content Creator
Ja.
als Influencer, weil Influencer hat immer so diesen Beigeschmack als, ich will dich halt beeinflussen, ja?
Genau,
Das hat
genau.
eben, beeinflussen an sich ist ja so negativ konnotiert irgendwie. Ich meine, man kann jemanden auch positiv beeinflussen, keine Frage. Aber für mich geht es erstmal darum, halt guten Content zu machen. Und wenn das dann nachher die Leute inspiriert, Golf irgendwie positiv beeinflusst oder ähnliches, super cool. Und weißt du, Frank, wenn es dafür kurze Hosen braucht, ja, dann ist das für
Ja.
mich, dann ist das für mich okay.
Wo kaufst du die eigentlich?
Die sind von Bad Birdie. Also mein Klamottenausstatter ist Bad Birdie und alle Shirts, alle Hosen, alles ist von denen.
Das werde
Ist
ich mal ausprobieren.
eine Brand aus Arizona. Und die sind damit groß geworden vor so 4, 5 Jahren, dass die Shirts von denen so ganz bunt und ganz blumig und ganz wild waren.
Ja.
Aber inzwischen gehen die Kollektionen so in alle Richtungen. Also die haben sowas natürlich auch noch, aber haben auch so relativ dezente Sachen.
Aber da gibt es einen Modell Borgmeier, denke ich mal, bei den Shorts.
Ja, da gibt, ja, genau. Da
Ja,
gibt
da
es ein
werde ich
Modell
jetzt
Borgmeier.
sofort.
Hier ist das, ich lüfte das Geheimnis, es ist Größe 34.
Oh, das
Ja.
könnte mir vielleicht gerade noch passen.
Ja, guck, ja.
Da werde ich sofort hingehen, Bad Birdie, und dann kaufe ich mir Short Shorts und dann mal gucken, was die hier in Niedersachsen dazu sagen. Wenn
Ich
ich
möchte ein
mit.
Video sehen, Frank. Ich möchte mal ein Video
Oh
sehen.
Gott. Ich kann mich noch erinnern, da gab es ja diese Zeiten, wo man sich da so ein Kissen mit so einem Gürtel um den Bauch gebunden hat, und das sah aus wie ein Kleid. Das kann ich dir schicken. Ja, aber apropos Golf spielen, Holes in One, hast du schon in deiner Tasche?
Ich habe eins.
Eins.
Eins. Ja, die Geschichte ist total bekloppt. Ich war 14. 14
Hm.
Jahre alt und ich habe Proberunde gespielt für ein AK-16-Turnier. Ich
Ja.
weiß gar nicht, wie das heute strukturiert ist. Früher gab es halt diese AK-Turniere und dann hast du dich eben qualifiziert für Regionalfinale und dann Deutsche Meisterschaft. Und das war eins der drei Quali-Turniere in meinem Heimatclub, im Golfclub Paderborner Land damals. Und ich habe diese Proberunde gespielt mit Takashi Ohagen. Kennst du
Oh,
den?
das
Das ist
ist.
der Caddy von, ich glaube, ehemals Maxi Kiefer, arbeitet mit verschiedenen Profis zusammen. Ich habe ihn auch bei Olivia Cohn schon am Berg gesehen, etc. Also Caddy, ich sage einfach mal Caddy auf der DP World Tour und
Ja.
Tours drumherum. Und habe mit ihm zusammen gespielt. Ich habe ein Fünfer-Eisen aus 161 Metern mit einem Draw und einem Hops ins Loch befördert. Und Taka lag auf dem Grün und macht den Putt rein. Und spielt Birdie. Und hinter uns war jemand, der, weil es hatte sich an dem Tag ein bisschen gestaut alles, ne? Wir waren natürlich unglaublich schnell, wir waren nicht langsam, na klar.
Ja,
Wir waren ja auch schnell fertig, guck, wir waren ja auch schnell fertig mit dem Loch. Wir haben ja nur zwei Schläge gebraucht, weil Tucker hat ein Birdie gemacht. Und dann kam der nachher zu uns dazu und sagt, ey, das muss auch das erste Mal gewesen sein. Wir so, ja, geil, ne? Hole in one. Ja, das schon, aber ihr habt ja auch nur zu zweit drei Schläge gebraucht. Da sage ich so, ja, stimmt, stimmt. Wir haben quasi zu zweit ein Paar gespielt, sozusagen. Hey, ganz cool. Ja, das ist meine Geschichte zum Hole in One. Ich war natürlich ganz oft nah dran, aber ich warte noch auf den Moment, vor allem, dass es auf Kamera funktioniert.
Also ich warte immer noch drauf, nach, was weiß ich, über 40 Jahren. Aber wenn, dann muss es auf jeden Fall ein Slam Dunk sein. Ich will das nicht, dass reine Wand.
Wenn sie Lochkante so richtig mitnehmen, so
Ja,
richtig da reinrammen.
also boom. Also, wenn du dir ein paar drei aussuchen könntest, auf dem du das Hole in One machst.
Ja, da gibt's ja nur eins. Muss ja Sawgrass 17 sein. Also, ne, ja, natürlich. Auf dem Simulator habe ich da auch schon ganz viele, aber das zählt ja nicht.
Alles tippig.
Ja,
Apropos
wenn es
Bowl.
darum geht, auf dem Simulator habe ich bestimmt 20 oder so, aber das gilt nicht. Nee.
Apropos Caddies, was ist gerade mit Morikawa, schon wieder Caddy gewechselt, zum zweiten Mal dieses Jahr. Und du kennst ja auch viele von den Spielern und deine Freundschaft mit Bryson ist ja auch kein Geheimnis. Was für Einsichten kannst du mit uns teilen in der Spieler-Caddy-Beziehung, wie wichtig das ist?
Das ist dein Buddy auf dem Platz. Also jeder hat natürlich einen bisschen anderen Blick auf den Caddy und braucht auch ein Stück weit was anderes von dem Caddy. Ich meine, bei Bryson jetzt, du hast meine Beziehung zu ihm angesprochen, sein Spiel hat sich um 180 Grad gewendet mit dem Caddy-Wechsel und auch übrigens mit dem Coach-Wechsel. Der ist ja weg von Chris Como zu Dana Dalquist. Und das ist aus den Medien ein Stück weit rausgeblieben, was ich ganz interessant fand. Weil die haben das gut gespielt. Ich habe das natürlich alles mitbekommen. Es ist auch jetzt schon 1,5 Jahre oder was her, ne? Aber kaum kam dieser Wechsel und bang, knallt Bryson halt die 58 im Greenbrier und gewinnt danach die US Open. Jetzt kannst du sagen, woran hat er die gelegen, ja? War es der Caddy, war es der Coach? Aber es gab auf jeden Fall viele Veränderungen. Was ich nur sagen kann, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr verbringt jetzt ja 5 Stunden. Oder auf der PGA teilweise noch mehr.
Leben.
Ja, richtig. Mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter, natürlich auch den ganzen Tag, über 4 Tage unter absolutem Druck.
Ja.
Und wenn es jetzt in Richtung Major geht, ist das noch mal krasser. Das heißt, du brauchst natürlich ein absolutes Vertrauen. Du brauchst trotzdem, manche Spieler brauchen eher den Buddy an der Seite, der dann so sagt, hey, komm, weiter geht's, scheiß aufs Bogey und weiter, ne? Und andere brauchen auch einfach ein Punching Bag, um Dampf abzulassen, weil es ja nicht anders, weil du es keinem anderen gegenüber tun kannst. Das heißt, diese Rolle Caddy, glaube ich, ist je nach Spieler sehr unterschiedlich. Aber eins ist klar, die müssen nicht nur physisch eine ganze Menge aushalten, weil Bagschleppen halt über 18 Löcher, wenn es auf und ab geht, ist schon hart. Aber mental natürlich auch. Und so ein paar Mal habe ich auch gecaddied, ja, und jetzt jüngst, ich meine, es ist natürlich ein bisschen was anderes, aber jüngst in Brysons Course Record Video, der macht ja immer so ein Public Course Record oder probiert eben zu irgendeinem random Club zu gehen und zu sagen, hey, was ist der Platzrekord hier? Kann ich mit einem Schlag das brechen? Und in dem, jetzt hat er, glaube ich, vorgestern oder was, ein neues gepostet, aber in dem davor, 2 Wochen davor, habe ich ihn gecaddied. Und es ist challenging, selbst in so einer Situation schon, weil du musst ganz besonders aufpassen, was du sagst, wie du in der Situation reagierst. Und je länger du jemanden natürlich kennst, desto automatischer funktioniert die ganze Nummer. Aber du bist natürlich immer schuld. Ne? Du musst halt natürlich eine ganze Menge irgendwie aushalten können. Ja? Und da muss man schon für gemacht sein.
Mit dem Course Record funny. Marcel Siem hat ja auch jetzt, oder ich weiß nicht, ob es DP World Tour, wo er da erzählt hat, dass er Course Records geschossen hat, wo er total hungover war oder sowas. Hast du die gesehen? Genial.
Nee, hab ich nicht gesehen, aber ich meine, bei Marcel selbst kann ich mir gut vorstellen, dass er in jeglichen Zuständen performen kann. Ja, das ist bei ihm völlig egal. Das ist so, der ist so, ich finde Marcel so geil.
Der ist auch
Das
noch
ist
lange
so
nicht fertig, ne?
noch lange nicht. Und ich hab fast das Gefühl, dass er gerade so diesen Second Wind seiner Karriere bekommt. Und mit dieser Einstellung und dieser Lockerheit, aber trotzdem noch dem Bock auf Erfolg, ja, diese Kombination finde ich sehr schön. Und mir macht es einfach Spaß, ihm zuzuschauen, weil ich finde, man merkt bei ihm bedeutet das was. Der ist emotional richtig dabei. Da kommt die Faust bei den Putts, ja. Und der ist, finde ich, ein geiles Aushängeschild für Golf in Deutschland, weil er die ganze Sache natürlich auch einfach cool macht. Ne? Golf can be cool und mit einem Marcel Siem ist es mal richtig cool.
Und seitdem er seinen Man-Bun verloren hat, ist er noch cooler.
Findest du?
Das finde ich auf jeden Fall. So ein Man-Bun, also ich weiß es nicht.
Na, du würdest mit deinen Haaren der ja auch einen Man-Bun machen können, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, aber du entscheidest dich, es nicht zu tun, ne?
Man-Bun und Short Shorts.
Ich hatte einen Man-Bun über 2 Jahre, bis ich dann
Ja,
irgendwann
okay.
ein Match verloren habe gegen Fat Perez und er
Ja.
mir die Haare abgeschnitten hat, ja,
Das muss ich mir
dass
auch
ich
angucken.
nichts gegen meinen Man-Bun, Frank, ja, er mag
sorry.
zurückkommen.
Sorry. Das wird mich auch noch mal irgendwann in den Arsch beißen. Aber dein Video mit One Hole Bryson Blindfolded.
Ja.
Ach, das war was geil. Erzähl mal ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben. Du hast gegen Bryson gespielt, du wolltest ein Loch gegen ihn gewinnen und du hast ihm die Augen verbunden.
Ja, weil das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe ja auch ein längeres Video auf meinem YouTube und natürlich auch viele Segmente davon auf anderen Socials benutzt, wo ich gegen Bryson gespielt habe und er hat Kinderschläger benutzt.
Ja.
So richtig kurze Schläger. Und der hat mich mal, obwohl ich die Eins gebirdied habe, hat der mich mal sowas von lang gemacht. Er spielt halt, wir haben 3 Loch gespielt, er spielt halt Paar Birdie Birdie. Und ich mache Birdie Paar und dann eh egal, dann war es Bogey wäre es gewesen, aber er war dann vorbei.
Ja.
Und ich habe gesagt, ey, wenn ich nicht gegen dich gewinne unter diesen Umständen, dann muss ich dich nächstes Mal blindfolden. Ja, und das haben wir dann jetzt eben beim nächsten Mal umgesetzt. Und es war auch übrigens, es ist genauso passiert, wie es gefilmt ist. Ja, und das ist übrigens bei allen von Brysons Videos der Fall, weil es wird ja oft so den ganzen Social Media Sachen und auch Creatorn und YouTube vorgeworfen. Ja, da kannst ja alles faken. Kannst ja schneiden, so wie du willst. Und dann also wenn ich wollte, könnte ich eine 54 spielen, ja, weil ich schneide mir das so zusammen. Aber wirklich, das ist eine Sache. Bryson muss sich ja auch nichts beweisen. Ich meine, er ist ein Major Champion. Warum sollte er jetzt so tun, als ob er eine
US Open Champion.
57 spielt? Ist totaler Quatsch, ja. Und das ist auch genauso passiert, wie es da war. Ich habe Birdie gemacht und Bryson hat halt seinen Chip zum Birdie leicht verfehlt. Aber er hat die ganze Zeit nichts gesehen. Das
Ja.
heißt, der schlägt. Also wir haben es quasi so gemacht. Er hat sich an den Ball gestellt und ich habe so eine Schlafmaske aus dem Flugzeug mitgebracht, habe ihm die dann halt über die
Ja.
Augen gemacht und er hat geschwungen.
Ja.
Und ich sag mal so, ich habe da jetzt keinen großen Unterschied zu mit Augen gesehen.
Also,
Also das ist so ein Automatismus bei ihm.
es war auch, ich fand es so sympathisch, wie er dann geschwungen hat und er hat das Ding schnell abgenommen und hat sich zurück zu dir gedreht und gesagt, that was okay, wasn't it? Wie so ein unschuldiges Kind, das gerade anfängt, Golf zu spielen. That was okay.
Wo war er? Wo ist er?
Ja,
Weil
super.
ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wenn man mal überlegt, man denkt immer so, man schlägt den Golfball als Spieler und guckt die ganze Zeit hinterher. Aber eigentlich, was wir ja tun, ist, wir schlagen und wir finden den Ball dann an der richtigen Stelle ja im Himmel irgendwo wieder, da wo wir ihn vermuten. Wir gucken ja nicht die ganze Zeit über die Flugbahn. So eine Sekunde Delay hat das ja schon. Und
Ja.
wenn du dann halt wenn du keine Augen hast in dem Moment, so schnell runterziehen und finden, das klappt nicht. Deswegen, ja.
Nee,
Aber
super.
war cool. Was ich an Bryson so geil finde mit seiner ganzen Content Creation Karriere, er ist sich halt trotz seines Erfolgs für nichts zu schade.
Ja.
Und das hat natürlich in dieses komplette Umfeld nochmal eine neue Dynamik gebracht. Viel mehr Profis wollen jetzt diesen Weg gehen, sehen, wie das zusammen funktionieren kann, dass es nicht entweder oder ist, sondern dass es zusammen funktioniert, wenn man da Bock drauf hat. Und vor allem, es kann auch für viele Profis, die gerade starten, natürlich ein guter Kickstart sein, weil wenn ich ein bisschen Reichweite generiere, dadurch natürlich Sponsoren auch ein viel größeres Interesse haben,
Genau.
von Anfang an mit dir zusammenzuarbeiten, ja. Und über Jahre, und in manchen Bereichen sehe ich das auch immer noch so, wird so eingetrichtert, ja, willst du halt Profi werden oder willst du YouTube-Golf machen? Ne? Was an vielen Stellen dann vielleicht in der Vergangenheit auch gestimmt hat und sich dadurch so gezeigt hat, so, ha, ja, vielleicht ist es nicht der richtige Weg. Aber Bryson hat halt diesen anderen Weg eingeschlagen und hat dadurch in die PGA Tour, in LIV, in die DP World Tour überall einen anderen Blick auf diese Content Creation gebracht.
Auf jeden
Und
Fall.
immer mehr Profis helfen jetzt da auch mehr mit und sind super aufgeschlossen, was das angeht. Hey, geil, komm, lass uns diesen Clip noch machen. 3 Bälle mehr oder weniger kann ich auch später noch hauen. Und das finde ich geil.
Ja, denn und du hast es gesagt, man merkt ja, ob dieser Content authentisch ist oder nicht.
Ja.
Nicht, das merkst du sofort. Nicht, wenn du irgendeinen Freund auf der Straße triffst und hast du 6 Monate nicht gesehen und sagst, hey, komm, wir gehen Kaffee trinken schnell und quatschen ein bisschen und der sagt, ne, dann merkst du sofort, ob der dich anlügt oder nicht. Genauso hier. Wie er das macht, ist schon toll. Und es gibt ja
Ja,
diese
Frank.
Content Creator Classic, die sie auf der PGA
Ja.
Tour gespielt haben und solche Sachen. Und jetzt Amundi hat da auch eine Content Creator Masters oder wie das hieß, wo sie also wirklich Leute die attraktiv ist ja nicht, ja, für mich vielleicht ist das wichtig, attraktiv, sympathisch und die auch Golf spielen können. Ja, ich denke, aus Deutschland war die Freundin von Nikolai von Dellingshausen, wie heißt sie, Inka Reimers, war dabei. Genau. Das ist der Content, den ich liebe. Ja, das sind ganz, ganz tolle Sachen. Und auch so, du hast Fat Perez angesprochen und die Jungs von Big
Ja.
Bird und so weiter nicht. Das ist wirklich bedeutet, das hat Bedeutung für mich. Denn schlechter Content, schlechte Social Media Beiträge, da verlieren die Kunden die Sponsoren, wenn das passiert. Meiner Meinung nach. Ja.
Ja, ist richtig. Also und vor allem, was ich immer wieder sehe, ist, der durchschnittliche Zuschauer, wenn der wirklich richtig gutes Golf sehen will, dann guckt er halt Fernsehen. Guckt halt die Tour. Ja, das, was auf Social Media funktioniert, ist halt echter Content, authentischer Content, relatable, ja, so wie man so schön auf Neudeutsch sagt, und nah. Also das, was Bryson da ja macht, ist, er lässt den Zuschauer halt sehr, sehr nah an sich ran, sehr nah an sein Training, sehr nah an seine Denkweisen
Nimmt sie mit nach
und ist
Hause.
richtig. Und das funktioniert halt im TV nicht. Und da ist der Unterschied vor allem. Sein Image hat sich dadurch so verändert, weil wenn du in die Interviews guckst, die ihm damals so ein bisschen diesen Ruf gegeben haben, sind ja alle in Situationen entstanden, die, ich sag mal, nach einer schlechten Runde oder irgendeine andere Drucksituation, und er hat dann halt irgendwie ein bisschen scheiße und flapsig geantwortet, und dann war diese Sache da mit Brooks und Bryson und das wurde hochgespült und bla bla bla. Das heißt, man hat so diese 1, 2% von schlechten Momenten von ihm halt ganz, ganz groß gemacht, weil er funktioniert halt. Und jetzt hat er damit das halt selbst in die Hand genommen und gesagt, guck mal, ich zeige euch einfach alles und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr das findet. Ja, so, und das ist natürlich eine Herangehensweise, die sehr viel Energie und auch ein Team drumherum etc. alles braucht, weil du hast halt nicht von heute auf morgen mal kurz ein YouTube-Video gemacht.
Ja, aber er macht das ja und damit hat er sich nicht in den großen Teich gesetzt, wo die anderen alle rumschwimmen, sondern er hat seinen eigenen Teich gebaut.
Genau.
Und da sitzt er nicht. Das ist Blue Ocean Strategy im Marketing. Das finde ich super. Und wenn Brooks schon sagt, listen, I was wrong about this guy, das bedeutet schon einiges.
Ja. Gucken wir mal, ob sie zwischen den Teichen den nächsten Fluss bauen oder ob das einzelne
Das
Teiche
kann ja
bleiben.
sein.
Ja.
Open, Royal Portrush. Link
Jo.
Golf steht an, auch in ein paar Turniere davor. Wird bei Links Golf werden dort andere Skills gefordert?
Oh ja. Es
Oh
kommt
ja.
alles auf, alles, es ist alles wetterabhängig. Alles. Wenn es da bläst, dann wird es richtig, richtig schwierig. Dann brauchst du Stinger, dann musst du den Ball flach halten, dann musst du den Spin kontrollieren. Ich sag mal, einen Linksplatz ohne Wind und Wetter an einem perfekten Tag, windstill,
Ja.
ist das einfachste Golf, was du wahrscheinlich spielen kannst.
St. Andrews, probably.
So ist es. Kannst den Ball hinknallen, wo du willst.
Genau.
Findest immer wieder. Kannst von überall einen freien Schuss ans Grün kriegen.
Ja.
Aber weh, da geht der Wind und der Wind wird gehen. Und natürlich erwarten wir auch wieder Regen oder man muss davon ausgehen, dass es regnen wird. Und dann ist das nachher keine Frage, denn dann bringt diese Driving Distance Statistik und diese ganzen Sachen, ist alles Schall und Rauch, ist alles egal, weil da kommt es dann drauf an, wer seinen Ballflug kontrollieren kann. Und das ist nochmal ein völlig anderer Skill.
Ja. Wenn du eine Golfregel ändern könntest, welche wäre das?
Out of bounds, weg, weg,
Ach,
weg.
ganz weit.
Out of bounds, nicht zurückgehen und Strafschlag neu. Ich würde das behandeln wie rot.
Wie rot. Das
Ja, und
wäre.
dann übrigens kannst du mich aus dem Divot auch noch droppen lassen, bitte.
Ja,
Das wäre
also.
ganz nett. Also die beiden, ja, das einfach nur, also natürlich habe ich einen eigenen Nutzen von dieser OB-Regel, ja, das ist
Ich
völlig
auch.
klar.
Wie
Hätte ich ganz gerne, aber es beschleunigt einfach alles ein bisschen. Ja, dann stehst du dann nicht und musst die ganze Zeit hauen, sondern da gehst du einfach nach vorne,
Ja.
droppst und Penalty fertig. Und diese ganze Sache, ich sag mal, eine Scorekartenbreite oder ähnliches aus einem Divot Relief zu bekommen, muss sein, weil du darfst nicht dafür bestraft werden, wenn du einen Ball in die Mitte haust, weil vorher da jemand war.
Ja, also ich bin da eher einer Play as it lies und nicht, aber mit den Autobahnen.
Sagst du Pech gehabt und musst halt spielen, musst du können.
Ja, sage ich. Ja, also.
Und sagst du, dass man die Divots füllen soll oder sagst du, dass man die Divots so lassen soll?
Ja, ich bin es ja gewohnt, dass du, wenn du, ich bin ja auch gewohnt, Kart zu fahren, da hast du so eine Plastikflasche mit Sand, wo du den dann auffüllst. Ja, ich meine, nichts ist schlimmer als dieses Stück Gras da wieder reinzutreten. Nee, das gefällt mir gar nicht.
Ja, nee, ich meine ganz offen lassen. Also ich meine,
Ja,
dann, es, du,
und dann wieder reinfüllen.
das ist ja dann nicht gewollt, aber wenn du halt in so einem richtig tiefen Divot liegst, also ich finde halt, dieser Golf hat so viele zufällige Faktoren.
Ja.
Und wenn da jetzt halt auch noch Pech dazukommt, dann oh, sag ich, komm, lass uns den Faktor doch rausnehmen. Aber du, play it as it lies, dann ist das nachher der Faktor, der den Unterschied macht und kannst du halt diesen Schlag machen oder nicht. Frank, ich kann deine Ecke verstehen. Ich sag aber trotzdem, ey, bei einem Profiturnier, wo es um so viel Kohle geht, gib ihm einen Relief.
Ja, ich meine, das sind halt Regeln. Vielleicht, ich frage mal einen Schotten, ob du da Relief kriegen sollst. Er sagt, auf gar keinen Fall, ja.
Ja, die schlagen ja auch keine Divots, da ist alles so
Nein, nein,
trocken dann da, ja.
schön hart, nicht? Ich meine, es ist genau jetzt wie mit den Rangefinders auf der Tour. Ist das richtig? Ich meine, beschützt das die Regeln? Nimmt das ein Skill weg, dass man einschätzen kann, wie weit das ist und so weiter? Alles
Es geht
richtig.
halt einfach schneller.
Ja, ich weiß nicht, aber diese Divots, also ich bin da schon, ey, und das gerade das macht das Golf ja so interessant, finde ich. Nicht? Martin, was wollte ich noch? Ich wollte noch ein Thema kurz mit dir ansprechen. Ah, diese Signature-Events, die ja aus der LIV und praktisch entstanden sind auf der PGA-Tour. Siehst du, wenn das jetzt diese Signature-Events, das sind ja diese 72 oder wie viel immer Spieler da mitmachen, No-Cut-Events mit einem riesigen Purse. Vermisst du da ein bisschen die Competitiveness, wenn es keine Cut gibt? Ich meine, ich habe da ein bisschen gespürt jetzt bei dem letzten, das nach der US Open war, dass die Leute da vielleicht gar nicht so interessiert waren. Und die Zuschauer vor allen Dingen auch nicht.
Also, ich finde an sich das Format Signature Event gut. Ich würde es völlig anders machen. Ich würde das verkürzen. Ich würde näher an so ein TGL-Format rangehen, was in 1 oder 2 Tagen vorbei ist. Und komplett neue Wege gehen. Einfach zu sagen, hey, wir machen keinen Cut, wir spielen über 4 Tage und dann nachher kriegen alle Geld. Ich glaube, dass das nicht genug Innovation ist. Ich würde probieren, da was komplett Neues reinzubringen. 2-Tages-Event auf 2 verschiedenen Plätzen oder du hast eine Anlage, die eine ABC-Kombination hat oder ähnliches. Ja, sowas in der Richtung. Weil sonst du, wenn jetzt ein Zuschauer einschaltet, sieht der sich nicht mit Golf auskennt, der sieht doch überhaupt gar keinen Unterschied zwischen einem Signature-Event und einem normalen Event, außer dass er weiß, dass er den Namen kennt. Und dass es dann nachher mehr Preisgeld gibt. Das heißt, ich glaube, um mehr Zuschauer zu bekommen, braucht man sowas, weil einfach alle großen Namen mitspielen. Aber dann mach doch was Special da draus. Dann mach das so ein bisschen wie TGL. Und diesen Weg finde ich cool. Oder probier auch mal einen mehr Matchplay aus. Oder mach einen Shootout. Oder irgendwie sowas. So, da mehr in die Richtung zu gehen, glaube ich, für Signature Events, würde gleichzeitig nochmal daran arbeiten, Golf cooler zu machen.
Ja. TGL, bist du Fan?
Ja, ich finde es geil.
Ich
Ich
auch.
bin noch lange nicht, also ich glaube, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass es ausgereift ist, vor allem technologisch nicht. Da geht noch was. Ich bin immer wieder frustriert, wenn ich sehe, was für Missreads da passieren, ja, mit dem Full-Swing-System. Es ist leider schade, aber ich kann verstehen, dadurch, dass es Tigers Liga ist und Tigers investiert bei Full-Swing, dass es halt die Technologie sein muss. Es gäbe da draußen andere Technologien, die das besser können, aber auch die können sich ja verbessern. Aber das Prinzip an sich, zu sagen, okay, wir sind Indoor, fein. Es ist unglaublich schnell. Es ist halt, du hast an dem Tag einen Sieger.
2 Stunden oder was immer es ist, ne?
Richtig, Fußballspiel im
Ja,
Grunde, ja.
ja.
Irgendwas zwischen Fußball und Footballspiel, so in
Genau.
etwa. Und du hast trotzdem die Komponente echtes Putten und das haben die echt ganz gut gelöst. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde es erstmal geil, insbesondere weil der Faktor Ergebnis da ist. Du musst nicht ewig warten. Und das ist das, was beim Golf über 4 Tage ja bei so einem, ich sag mal, Low-Level-Event, wo du kein wirkliches persönliches Involvement hast, immer schwierig ist. Dann guckst du halt mal ein bisschen Golf, aber so. Ja, interessiert es den Zuschauer dann wirklich, wer da nachher gewinnt, wenn es jetzt nicht gerade, wenn die großen Namen eben nicht mitspielen. Aber bei sowas Kurzem, wenn du genau weißt, okay, ich schalte jetzt ein und ich sehe jetzt gleich einen Sieger, ich weiß jetzt, wer hier gewinnt,
Ja.
dann ist das ein anderer Faktor und das gefällt mir.
Finde ich auch. Apropos outside the box, wie ist die Situation im Moment mit der Long Drive Tour und Dein Involvement, ehemaliger Weltmeister.
Oh, da machst du echt eine Büchse auf, ey. Soll ich die
Wow.
Büchse der Pandora öffnen? Ja,
Dann hab ich nur eine Frage dazu. Wir sind ja auch schon hier über eine Stunde.
Nee, ist okay. Ich kann ein
Okay,
bisschen
dann los.
erzählen.
Dann
Ist
los.
okay. Ich kann ein
Dann
bisschen
los.
erzählen.
Dann los.
Es ist halt nur, deswegen bin ich da so ein Stück weit vorsichtig, weil es ein hochpolitisches Thema ist, ja. Ich versuche es mal so zu formulieren. Bryson DeChambeau war ja ab 2021 ganz groß mit am Start, weil er ja über Long Drive auch natürlich viel mit mir sein komplettes Golfspiel verändert hat. Er wurde jetzt zu dem fetten, muskulösen Typen, der da steht und bang, die Bälle rauskloppt, der ja, im Gegensatz zu vorher eher drahtig, zurückhaltend, Physik
Ein
spielend, der,
Hörenmäßig fast.
ja, richtig, der den Ball halt durch die Mitte haut. Also eine komplette Transformation. Und ja, das hat er zu einem sehr großen Teil Long Drive zu verdanken, weil er unsere Elemente genutzt hat und sie auf sein Golfspiel übertragen hat. Daraufhin hat er sich 2022 oder hat er 2022 eine ganze Menge Kohle investiert in die damalige PLDA, die Professional Long Drivers Association. Und dann gab es Ende des Jahres ein Kauf von der ehemaligen Organisation, die zu dem Zeitpunkt noch Golf Channel gehörte, die sich World Long Drive nannte. Und diese neue Organisation wollte jetzt auch die PLDA kaufen, sodass ihnen der gesamte Sport gehört. Und Bryson hat gesagt, das ist überhaupt gar nicht in seinem Sinne, denn diese Investition, die er gerade getätigt hat, die hat er ja nicht gemacht, um in 3 Monaten wieder zu verkaufen, sondern um das Ding jetzt entsprechend weiterzuentwickeln, über eine mögliche Integration oder Zusammenarbeit mit LIV nachzudenken. Yada, yada, ne? Der ganze Kram. Und alle anderen Owner, alles Amerikaner, haben sich aber dafür entschieden, ihn zu überstimmen und das Ding zu verkaufen, womit es mit in die World Long Drive übergegangen ist und jetzt von der aktuellen Organisation ja, betrieben wird. Und das war der Zeitpunkt, an dem Bryson gesagt hat, er ja, ist dann jetzt halt einfach nicht mehr dabei. Das ist dann jetzt, ja, damit ist das Thema Long Drive oder Competition in Long Drive. Er supportet den Sport weiterhin. Er ist immer noch unglaublich dankbar für alles, was im Sport oder mit den Persönlichkeiten, die da drin sind, passiert ist. Aber er supportet jetzt halt in dem Sinne nicht mehr die World Long Drive. Und ja, da ist eine ganze Menge. Ja, viele politische Ungeschicktheiten passiert, die so, ja, dadurch das halt ausgebremst haben. Weil Bryson war natürlich schon, wie Tiger Woods im Golf zu dem Zeitpunkt, derjenige, der diese ganze Sache überhaupt entflammt hat. Ja, long story short, jetzt sind natürlich alle Events deutlich kleiner geworden, Preisgelder sind kleiner geworden und das hat dazu geführt, dass ich einfach gar keinen Anreiz mehr habe, zu diesen Events zu fliegen, weil Social Media Coverage oder auch generelle Coverage ist nicht ausreichend. Ja, und meine eigenen Events, die ich aufbaue, wie zum Beispiel mit BMW bei der BMW Open, die dann eher Show-Events oder Exhibitions sind, wo wir im Grunde sagen, statt eines 4-Tages-Events, wo ohnehin die ganze Zeit so ziemlich das Gleiche passiert, ne? Wenn du halt von 128 Spielern im Long Drive runter willst auf den Champion, dann dauert das 4 Tage und es passiert eigentlich am gleichen Ort die ganze Zeit das Gleiche. Beim Golf hast du zumindest noch 18 Löcher und die sind alle unterschiedlich und du spielst anders, aber immer den gleichen Schlag zu machen, ja, wird irgendwann öde. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir können die ganze Nummer eigentlich auch abkürzen und gleich zum Highlight kommen und mit ausgewählten Spielern eine Show machen, weil das findet der Zuschauer genauso geil oder sogar geiler, weil noch der Show-Effekt mit dabei ist und es ist deutlich kürzer und man hat wie bei TGL eben auch am Ende einen Sieger. Das heißt, es ist mehr vom eigentlichen Sport in Richtung Entertainment gegangen, Show slash
Das
Entertainment.
ist ja auch
Und
okay.
genau, und da bin ich sehr engagiert. Also mache da, wie gesagt, auch meine eigenen Events, die oft eingebettet sind in ein anderes Event, wie zum Beispiel jetzt bei der BMW Open machen wir am Samstagabend wieder unsere Show
Don't
um
miss
circa
it.
richtig, um circa 17:30 Uhr, sobald der letzte Putt gefallen ist an der 18, bam, geht's los. Letztes Jahr haben wir das am Donnerstag gemacht und weil BMW das so geil fand, super happy war, wir alle wiederkommen wollten, haben wir gesagt, wir machen es dieses Jahr sogar am Samstag, weil es den Vorteil hat, dass A, nochmal ein paar mehr Leute natürlich am nächsten Tag frei haben und da
Prime
sein können.
time.
Richtig. Plus, wir haben nur noch die Hälfte des Spielerfeldes, weil letztes Jahr, wir hatten natürlich die Herausforderung, dass Die Pace of Play war nicht gut, es hat ein bisschen geregnet und dann haben wir mit 1,5 Stunden Verzögerung erst anfangen können. Und dann wurde es nachher so 10:30, ja, 39, 10 Uhr und dann müssen die Kids natürlich auch langsam ins Bett, weil am Freitag Schule ist. Und
Genau.
das war unser Learning, dass wir das eben jetzt auf den Samstag packen und das kriegen wir gut hin und sind gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung. Und deswegen ist das jetzt quasi mein Long Drive. Ja, ich will nicht sagen, dass ich nicht noch mal ein Event hier oder da mitspielen werde. Auf jeden Fall, ich bin im vollen Support des eigentlichen Sportes. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn es sich wirtschaftlich für mich selbst bei einem Sieg nicht rechnet, weil meine Kosten höher sind als die Preisgelder, die ich da verdiene, plus die Content-Möglichkeit jetzt auch nicht wirklich gut ist, weißt du, dann gehe ich lieber raus und mache ein paar geile TikToks oder ein paar geile YouTube-Videos und das hat am Ende an allen Ecken mehr Sinn ergeben.
Ich denke, wenn ich das jetzt so höre mit die Idee von Bryson und mit Liv, das irgendwie zu inkorporieren, da gab es doch bestimmt auch Überlegungen, Long Drive olympisch zu machen.
Ja, also olympisch auf jeden Fall. Das ist immer wieder in der Diskussion, weil es halt perfekt wäre. Aber auch mit Liv. Ich hatte schon vor 2,5 Jahren Meetings und Workshops mit Greg Norman, um halt Long Drive bei Liv mit unterzubringen als Side-Event oder ähnliches. Und die finden das alle super geil. Nur hast du halt da in der Zeit leider PR-seitig so ein paar Schwierigkeiten gehabt, die dann erstmal Prio hatten. Und ich hoffe trotzdem noch, dass das eine Möglichkeit sein könnte oder vielleicht in Kombination mit Bryson und seinem YouTube. Und wenn das dann ausstrahlt, dann hast du vielleicht auch wieder die Chance, das für die Olympischen Spiele zum Thema zu machen. Weil du hast völlig recht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Shotput, Javelin und so weiter und Long Drive? Es ist exakt das Gleiche. Du brauchst nur ein bisschen Platz natürlich, ja, und ein bisschen Safety Zone und so, keine Frage. Aber ja, das ist schnelllebig. Du siehst sofort ein Ergebnis. Es ist athletisch gesehen absolute Höchstleistung. Du hast ein klares Ergebnis, weil jeder versteht, 380 ist länger als 371, aber nicht jeder versteht, Bogey ist schlechter als Birdie. Ja, das ist so, ne, also da musst du gar nicht so, dem Publikum gar nicht so viel beibringen. Und deswegen, ja, ich stimme dir völlig zu. Ich bin da sofort dabei.
Auf jeden Fall interessanter als 6 Stunden Dressurreiten.
Für dich. Es mag Leute geben, die finden das immer
Nein,
interessant.
nein. Alle 4 Jahre bin ich hier mit der Hürde.
Aber ich stimme dir zu.
Wann ist denn das Dressurreiten, ey? Wann kommt das denn? Und dann auf einmal kommt's. Keiner kündigt an und dann sitzt du da für 3 Stunden und guckst dir das an. Das ist schon eine Sache. Aber auch zum Schluss zu diesem Long Drive. Jeder Club, den ich kenne, hat jetzt irgendwann einmal im Jahr einen Long Drive-Tag, Competition, wo sie von der Clubhaus-Terrasse den Ball da ballern. Und das ist immer einer der beliebtesten Tage im Jahr. Also
Geil.
da seid ihr auch dran schuld.
So muss es doch sein. Das ist das, genau das wollen wir doch. Und je mehr Leute da Bock drauf haben und auch mehr Verständnis dafür entwickeln, was wir überhaupt tun, weil da gilt es dann ja so um so Abflugparameter und sowas, ne, Ballgeschwindigkeit, Abflugwinkel, Spinrate und so. Je mehr Leute dafür ein Bewusstsein haben, desto mehr Leute genießen auch so einen Broadcast, weil dann ein Verständnis dafür da ist.
Genau. Jobs im Golf ist ja auch immer ein großes Thema, auch beim DGV und bei der PGA of Germany. Wärst du lieber ein Marshall oder ein Getränke-Cardboy?
Oh ja, Getränke-Cardboy natürlich. Ist doch klar. Also erstmal finde ich die Frage geil, ja, ist mega. Da muss man ja, also guck mal, ich mache lieber Leute glücklich, als Leute irgendwie zu bestrafen.
Ja,
Ja.
danke schön.
Ne,
Genau
deswegen, also
da.
als Cardboy, da lieben die Leute dich doch und du kannst ihnen richtig was Gutes tun. Als Marshall musst du immer sagen, hey, leg mal einen Zahn zu und ne, ich habe lieber mit schönen Themen zu tun als mit negativen Themen.
Ich muss gestehen, ich hatte zuerst Card Girl stehen, aber habe das sehr schnell noch durchgestrichen, falls du das hier irgendwie siehst. Das ist
Du,
Cardboy draus
wenn du möchtest, dass ich mich
geworden.
für dich verkleide, mache ich das auch. Das ist überhaupt kein
Das wäre
Problem.
doch auch mal ein Video. Du als Cardboy mit Getränke. Was steht für dich auf dem Programm? BMW Open, irgendwelche Sachen? Stell dir mal vor, du wirst wieder Weltmeister im Long Drive oder gewinnst irgendein ganz tolles Turnier, Clubmeister, keine Ahnung, gehst feiern in der Karaoke-Bar. Was singt Martin Borgmeier?
Oh, wow. Als Ja, ich muss dann ja in dem Moment, wenn ich da irgendwas gewonnen habe, muss ich ja We Are the Champions singen. Ja, ist ja klar.
Boah.
Aber wenn wir jetzt aber mal irgendwas Anspruchsvolles machen wollen, was auch ein bisschen schnulzig ist, dann singe ich Robbie Williams
Ach,
Angels.
das ist auch mein Karaoke-Go-To-Song. Red in Short Shorts.
Genau.
Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein. Martin, total überzogen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ich weiß, du bist auch busy. Viel Spaß in München bei der BMW. Ich hoffe, die Leute kommen, die Zuschauer kommen. Diese Woche läuft ja die Amundi Masters bei Bleschi oben auf Green Eagle, das Frauenturnier. Ich hoffe, dass da auch viele Zuschauer sind, denn Damengolf, Frauengolf ist total underrated. Hören wir mit der Frage auf, lieber Martin. Was bedeutet für dich Zufriedenheit?
Wow. Aufzuwachen und mich auf den Tag zu freuen.
Das ist so geil. Das ist das. Aus dem Stegreif, das ist das Beste. Und mein letzter Wunsch, ich habe ja auch schon wieder hier die Nachrichten gekriegt und so weiter. Oh, Borgmeier, Borgmeier, will it be in English? Und sag, no, I'm sorry. Wenn du ein drittes Mal kommst, machen wir es auf Englisch.
Können wir machen.
Ah,
Ist für
then
mich
we have a
okay.
deal. Mein Lieber, ich wünsche dir was. Vielen herzlichen Dank.
Ebenso. Danke
Meine Damen
ebenso.
und Herren, das war's. To the Linksland.